Moin, hallo. Hallo hier, hallo am Video. Erste Frage, wie geht's so? Wie fühlen Sie sich? Machen Sie mal Daumen, Gesichter, irgendwas, was ich interessieren kann. Ja? Hm?
Gerne mit Zwiebeln.
Okay. Irgendwelche konkreten Wünsche oder Beschwerden, irgendwas, was Sie mir jetzt mitteilen möchten? Ja.
Ein bisschen lauter reden, bitte.
Lauter reden. Jetzt ganz aktuell.
Ja.
Ja, total gerne. Ich gehe gleich wieder in meinen normalen Modus, aber bei so Befindlichkeitsfragen wird meine Stimme häufig automatisch leiser. Ja, danke. Dann gab es diesen Punkt mit der Algebra 2 und dem Tafelbild. Und da habe ich mich jetzt bemüht, größer und deutlicher zu schreiben. Falls das schon irgendwie Wirkung gezeigt hat, dann freue ich mich über ein Signal. Ja? Okay. Ansonsten bitte immer weiter beschweren. Sonst sehe ich gerade keine Wünsche. Gut, bald ist Weihnachten, dann können wir uns auch wieder was wünschen. Dann reden wir weiter über Ideale. Okay? Oh, da fällt mir ein. Ich habe so viele Lieder und so viele Texte und manche fünfmal, aber den Text von O Factoring konnte ich nicht wiederfinden. Also werde ich das neu dichten und dann gibt es das aber wieder im Stud-IP und dann können wir zu Weihnachten alle zusammen O Factoring singen. Gut, keine Ahnung, warum ich da jetzt gerade drauf gekommen bin. Wahrscheinlich wegen Weihnachten. Wir haben letztes Mal dieses Lemma bewiesen, Lemma 3.14, in dem wir gesehen haben, wie man in einem Integritätsbereich irreduzible Elemente erkennen kann, nämlich an der Art von Idealen, die sie erzeugen. Und dann habe ich schon angedeutet, dass jetzt Ringe besonders wichtig werden, in denen alle Ideale Hauptideale sind, weil wir nämlich da diese Art der Argumentation besonders viel anwenden können, besonders oft, besonders häufig, das ist da besonders kraftvoll, insbesondere sowas wie Teilen heißt Umfassen. Und so kommen wir also zum nächsten Begriff. Ein Ideal heißt Hauptideal. Und wir reden jetzt über Ideale, also findet alles im kommutativen Ring mit 1 statt. Ein Ideal heißt Hauptideal genau dann, wenn es von einem Ringelement erzeugt werden kann, von einem Einzelnen. Und das sind Ideale, die wir, Gesundheit, die wir häufig natürlicherweise sehen. Und ein Ring heißt Hauptidealring genau dann, wenn er erstens ein Integritätsbereich ist, Vorsicht, das gehört mit zur Definition und wird gerne vergessen, und wenn zweitens jedes Ideal ein Hauptideal ist. Und ein schönes Beispiel ist Z. Das zeigen wir im nächsten Lemma. Wie so oft ist Z eine Inspiration für uns hier, für die Ringtheorie, die wir entwickeln. Und wir schauen uns mal direkt an, warum Z ein Hauptideal ist. Die Argumente, die wir gleich sehen werden, sind sehr konkret. Das ist teilweise nah am Schulstoff. Wir können ja hier wirklich mit ganzen Zahlen arbeiten, teilen mit Rest und so weiter. Und ich mache das vergleichsweise ausführlich und langsam mit Ihnen, weil ich mir wünsche, dass Sie diese Argumente sehr genau mitschneiden, um sie dann danach ein bisschen allgemeiner auf euklidische Ringe anzuwenden. Also die gleiche Idee, einmal ganz konkret in Z, einmal abstrakt. Los geht's. Ich brauche eine Tafel. Und wir beweisen Lemma 3.15, Z ist ein Hauptideal. Wir wissen schon, dass Z eine Integritätsbereich, oder? Kommutativ, klar, Einzelelement klar, nämlich 1, Nullteilerfrage klar, zum Beispiel bei Teilen von in reellen Zahlen oder so, in komplexen Zahlen. Das heißt, das schreibe ich jetzt hin, einfach damit wir üben, dass es Teil der Definition ist, aber ich begründe es nicht nochmal weiter. Wir wissen schon, zu erfüllen, nur noch zeigen, dass jedes Ideal ein Hauptideal ist, also schnappen wir uns eins und suchen einen Erzeuger. Sei also dort ein ganz beliebiges Linearkonzept. Erste Möglichkeit, es könnte das Nullideal sein. Haben Sie eine Idee für mich, was für ein Element ich dann nehmen kann, was das Ideal erzeugt? wenn da nur 0 drin liegt? Ja.
0.
0. 0 bei der ganzen Z ergibt nur 0, also kriege ich dann das 0 linear und bin klar. Wenn ich die Leute mit Rest durch A teile, dann ist der Rest 0. Das wird jetzt gleich die Beweisstellung. Wir zeigen, J ist eine Möglichkeit A mal Z. In anderen Worten, wenn ich ein Ideal sehe, was nicht das Nullideal ist, dann kann ich hier eine Rastlengleichung sehen, wie ich einen Erzeuger finde. Ich brauche nämlich einfach nur in dem Ideal ein Element, was nicht 0 ist und betragsmäßig. Das wird es tun. Sei dazu B aus J beliebig. Falls B das Nullelement ist, dann ist es wieder langweilig, denn A mal 0 ist 0, liegt in A mal Z, das heißt, wenn B gleich 0 ist, dann ist nichts Interessantes zu zeigen. Also soll B ungleich 0 sein. Dann kann ich jetzt B mit Rest durch A teilen. In der Schule, in Z, aber ich denke auch schon mit, dass dieses Prinzip sich übertragen lässt auf alle euklidischen Ringe. Da kann ich auch mit Rest teilen, das muss dann halt mit der Normfunktion entsprechend rumorientieren. Das bitte schon mal mitdenken, weil es nämlich dann gleich im nächsten Platz hat. Wir teilen also mit Rest. Sei Q, R aus Z dazu. Das sind folgende Sachen, die gelten. Einerseits wollen wir diese Gleichung haben. Mit Rest ja noch dazu, dass der Rest betragsmäßig echt kleiner ist als das, wodurch wir geteilt haben im A. Und da ist jetzt der Fall, dass R gleich 0 ist schon mit drin. Denn wenn R 0 wäre, wäre der Betrag 0 und der ist kleiner als der Betrag von A, weil A nicht 0 ist. Also das ist alles wieder. Zeigen wir also jetzt, dass R 0 ist. Und wir machen das, indem wir so ein bisschen mit Idealeigenschaften rumargumentieren. Gucken wir mal, wo das ganze Zeug liegt. Bei B steht es da. B kommt aus J, das heißt, die linke Seite liegt im J. Was kommt noch aus J? Achso, unser kleines A. Unser kleines A kommt auch aus J. Was weiß ich jetzt über das Produkt A mal Q? Ich sehe schon die ersten Leute lächeln, wir sehen, wo es hingeht. Ja. Genau, weil das ein Ideal ist. Dieses kleine R kann ich aufgrund der Gleichung schreiben als B minus A mal Q. Wo liegt das jetzt? Auch hier, weil ja dann der Untergrund ist bezogen auf die Addition. Das heißt, die Differenz von zwei Sachen liegt drin. Also liegt dieses ganze Zeug, all diese einzelnen Terme, in J, dann gucken wir mal, was passiert. Da J also die Zahl ist, sehen wir nacheinander, dass A mal Q in J ist. Das ist die Eigenschaft von 2. Und dann sehen wir das R, was das gleiche ist wie B minus A mal Q in J ist. Das ist jetzt die Eigenschaft 1, also die Untergruppeneigenschaft für die Addition, zusammen mit dem davor. Und jetzt darauf ich, dass R gleich 0 sein muss. Denn wenn R nicht 0 wäre, hätten wir jetzt im Ideal J ein Element gefunden, das nicht 0 ist und betragsmäßig kleiner als A. Das geht nicht, denn wir haben ja A extra so gewählt, das ist klein. Und jetzt sehen wir, warum wir das so gemacht haben. Fertig. Also folgt R gleich 0, also folgt R gleich 0, wegen der Wahl von A. Somit ist B das gleiche wie A mal Q und das liegt offensichtlich in das heißt, wir haben es wirklich arbeitet.
Frage. Wie sind wir jetzt drauf gekommen, dass R gleich 0 ist?
R mit dem J, sind Sie da noch bei mir?
Ja.
Der Betrag von R ist echt kleiner als der Betrag von A. Wenn R nicht 0 wäre, dann hätten wir jetzt in Ideal J ein Element, was nicht 0 ist und wo der Betrag kleiner ist als der von A. Da oben steht aber, dass wir A so gewählt haben, und zwar unter den von 0 verschiedenen Elementen, dass der Betrag möglichst klein ist. Das heißt, in J gibt es außer 0 nichts, was kleiner zum Betrag wird als A. Also kann dieses keine R dann nicht 0 sein, also das ist 0. Noch mehr Fragen? Wir sind jetzt übrigens fertig, wir haben die Zeit. Das ist eine ideale Hauptideale, sind in den zwei Karten schon. Okay, danke fürs Zuhören. Ich gucke noch mal so einen Moment, ob Sie noch andere Fragen haben. Und wissen Sie, was wirklich genauso ist wie vor einem Jahr in der Lina? Ich stehe hier und ich habe sofort gute Laune, wenn ich sie so angucke. Fragen?
Warum haben wir jedes Ideal erwischt, wenn wir an klein wählen? Das ist ja auch kein Problem, aber warum nicht?
Weil wir vorher das Ideal gewählt haben und weil das beliebig war. Das heißt, die logische Reihenfolge ist, erst nehme ich mir ein beliebiges Ideal, irgendeins, dann erst wähle ich mir dieses A. Das heißt, ich kann das mit jedem Ideal machen. Das heißt, für jedes Ideal funktioniert dieses Argument, dass ich einen Erzeuger finde. Das ist so die Logik. Noch mehr Fragen?
Kleine Beispiele im Set uns kurz verdeutlichen?
Ja, also weiß ich nicht, weil Ihnen ja aus jetzt naheliegenden Gründen kein abstraktes Ideal einfallen wird, bei dem man nicht sofort sieht, dass es die Menge der Vielfachen von irgendwas ist. Also wenn wir jetzt in... Ergab das Sinn, was ich gerade gesagt habe? Wenn wir jetzt in Z anfangen mit, wir nehmen uns irgendein Ideal und suchen so einen Erzeuger, dann müssen wir ja erstmal ein Ideal hinschreiben. Aber wir kennen ja die Ideale von Z, wir wissen, dass die so aussehen. Das heißt, wenn wir versuchen, eins abstrakt hinzuschreiben, dann wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, damit es irgendwie anders aussieht und man nicht sofort den Erzeuger sieht. Dafür müssten wir, Augenblick, die Kobolde diskutieren. Geben Sie mir 10 Sekunden. Okay, ja, okay, wir gehen nach Z. Wir schnappen uns Ideale, die wir kennen, und basteln ein neues, denn wir wissen ja, die Summe und der Durchschnitt von Idealen sind auch Ideale. Übungsaufgabe. War das auch Ihre Idee? Wollten Sie sowas vorschlagen? Nee, oder also wollten Sie mich aufhalten und sagen?
Nee, wir hatten gerade einfach die Frage, wenn wir jetzt 5 Z haben, da wissen wir ja, dass das so ein Ideal ist.
Ja, und was würden Sie als Erzeuger nehmen?
Wahrscheinlich die 5.
Ja, minus 5 tut es auch. Sie finden in dem Ideal nichts, was Sie kleineren Betrag hat als 5 oder minus 5, außer 0. Aber wir können das Beispiel interessant machen. Wollten Sie das vorschlagen?
Also mein Vorschlag wäre halt gewesen, in Homomorphismus von Z nach Z zu nehmen und dann der keinen trivialen Kern hat und dann einfach den Kern zu betrachten, weil wir wissen ja, dass der Kern ideal ist.
Ja, das können wir machen, aber auch da brauchen wir einen konkreten Homomorphismus, damit es funktioniert. Das heißt, dann wäre wieder ein konkretes Ideal, sie haben das gleiche Problem wie vorhin. Trotzdem, sehr guter Gedanke, Homomorphismen sind immer eine gute Idee. Okay, wir machen mal irgendwas sowas wie 3 mal Z plus 10 mal Z. 3 mal Z ist ein Ideal, 10 mal Z ist auch ein Ideal, die Summe von Idealen ist ein Ideal. Also ist es eins und wir sehen aber vielleicht erstmal keinen Erzeuger, sondern müssen einen suchen. Das ist dann so ein bisschen in die Richtung Ihrer Frage hoffentlich gedacht. Und ich habe eine Ahnung, was passiert, aber ich weiß es noch nicht genau. Das hier nenne ich jetzt einfach. Das ist ein Ideal von Z. Und jetzt behaupte ich, dass man dafür einen Erzeuger finden kann mit dem Rezept von gerade. Also suchen Sie doch jetzt bitte mal mit mir gemeinsam etwas da drin, was betragsmäßig möglichst klein ist, aber nicht null. Ich sehe das. Sehen Sie auch was? 13 liegt da auf jeden Fall drin, aber da gibt es was, was betragsmäßig klein ist. Wer sieht, was klein ist? Ja.
3,
auf jeden Fall. Denn ich kann ja hier einfach 0 einsetzen. Das heißt, dann sehe ich alle Fehlfachen von 3 und 3 funktioniert. Wer sieht noch was anderes? Oh, ja. Wir können ja auch basteln. Dann basteln Sie mal los. Sie.
Minus 3.
Minus 3. Wir können auch mehr basteln. Was sehen Sie noch da hinten?
1.
Wie basteln Sie 1?
Bei der 10 quasi die 1 mit aus Z und dann minus 3 mal.
Ja. Und sobald 1 drin liegt, ist es der ganze Ring. Und ich hätte Ihnen vorher sagen können, dass es der ganze Ring ist, weil 3 und 10 Teiler drin sind. Da kommt noch mehr Theorie auf Sie zu. Wer sich nicht kurz weiter freue, habe ich jetzt hoffentlich Ihre Frage beantwortet. Und das ist cool, oder?
Ja.
Lass uns mal so sehen. Und freue mich, dass schon wieder eine Frage dazu geführt hat, dass ich Sie motivieren kann, dass da noch interessante Sachen kommen. Das ist wirklich so ein Special Feature dieser Vorlesung, dass Sie das immer wieder machen. Und damit komme ich zum nächsten Resultat, Satz 316. Ich habe es schon angekündigt. Wir zeigen jetzt, dass alle euklidischen Ringe Hauptidealringe sind. Integritätsbereich kriegen wir geschenkt, ist Teil der Definition. Und das mit den Hauptidealen, das argumentieren wir genauso wie gerade, nur dass wir statt Betrag die euklidische Normfunktion nehmen. Und ansonsten läuft es genauso. Los geht's, oder? Da sind jetzt, glaube ich, hoffentlich im Vorfeld keine Fragen. Sie wären natürlich erlaubt. Aber ich sehe keine. Gut, dann bleiben wir mal da drüben. Diese Tafelseite hat uns offensichtlich Glück gebracht. Also, jeder euklidische Ring R, er hat schon einen Namen. Also nenne ich ihn mit R, Nach Definition ist er ein Entitätsbereich, der jeder irdische Ring hat das in der Definition mit drin stecken. Und wir müssen uns nur um die Ideale kümmern. Schreibt trotzdem alles hin, aber fasst ein bisschen kürzer. Wenn R0 ist, sind wir sowieso fertig. Und wenn nicht, dann gucken wir nochmal. B kommt aus dem Median, A auch, A mal Q deshalb auch, also die Differenz, also R. Wenn R also nicht 0 ist, dann haben wir jetzt im Ideal das gefunden, was nicht 0 ist, was kleiner und mau Wert hat. Widerspruch zur Wahl von A, der bisschen Freude habe ich schon gesehen, das ist gut. Und ich lasse Ihnen wieder einen Moment, um fertig zu schreiben und zu überlegen, ob Sie Fragen haben. Und nur so als Hinweis, weil ich Sie ja auch manchmal bitte, sich komische Beispiele auszudenken. Wenn Sie zeigen wollen, dass etwas kein Hauptidealring ist, dann können Sie das auf verschiedene Weisen machen. Klar kann es sein, dass diese Geschichte mit den Idealen schief geht und dass Sie ein Ideal finden, was kein Hauptideal ist. Sowas werden wir später sehen. Könnte aber auch sein, dass es schon vorher schief geht, weil der Ring nämlich gar kein Integritätsbereich ist. Es lohnt sich da auch hinzugucken. Manche Ringe haben die eine Eigenschaft, aber die andere nicht. Es gibt Ringe, die diese Hauptidealeigenschaft haben, aber die keine Integritätsbereiche sind und deswegen sind es auch keine Hauptidealringe, auch wenn sie erstmal so aussehen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht an der Bahnsteigkante, so wie immer. Was für Fragen haben Sie noch, bevor wir weitermachen? Okay. Dann schauen wir uns jetzt einen Satz an, der wieder das Thema Irreduzibilität zurückholt, aber diesmal ein Hauptidealring. Ich habe letztes Mal schon angedeutet, dass ich feiern werde, dass man in Hauptidealringen ganz viel mit Teilen heißt umfassend machen kann. Und hier haben wir jetzt Satz 317 mit einem wunderschönen Hauptidealring R. HIR ist jetzt übrigens eine, ich sag mal, handelsübliche Bezeichnung, die Sie auch die ganze Zeit verwenden dürfen natürlich. Und J ist jetzt ein Ideal. Und dann zeigen wir zwei Aussagen. Die erste Aussage ist, dass man erkennen kann, ob J ein Primideal ist. Da haben wir jetzt eine Genau-Dann-Wenn-Aussage. Man kann das nämlich daran erkennen, dass das Ideal von 0 oder von einer Einheit oder von einem irreduziblen Element erzeugt wird. Da sehen wir wirklich einmal alle Fälle, die es geben kann. Und in einem Hauptidealring ist es schön zu argumentieren, wegen Teilen heißt umfassen. Sehen wir gleich. Und dann kommt Aussage B und die zeigen wir da gleich so nebenbei mit. Das ist tatsächlich ein Resultat, was da nebenbei mit abfällt, aber was ich extra hinschreibe, damit man es extra zitieren kann. Wenn wir nämlich mit einem Primideal anfangen, was nicht das Nullideal ist und auch nicht der ganze Ring, dann können wir zeigen, dass das ein maximales Ideal ist und dass insbesondere der Faktorring ein Körper ist. Das heißt, wir kriegen hier wieder so einen starken Zusammenhang zwischen irreduziblen Elementen und Primidealen bzw. maximalen Idealen. So, und in Hauptidealringen ist das alles besonders wohlsortiert. So. Habe ich hier noch Warnhinweise? Nein, die habe ich alle gerade schon gemacht. Das heißt, wir könnten direkt loslegen mit dem Beweis. Haben Sie zur Formulierung des Satzes Fragen? Zu den Wörtern, die da vorkommen? Wir wiederholen ja alles gleich. So wie immer. Okay, fragen Sie sich gerade nicht. Na dann hüpfen wir auf die rechte Seite. Und beweisen den Satz. Wir machen einfach mal A und dann werden wir sehen, dass die Argumente dafür B schon irgendwie mitliefern. Das erkläre ich nochmal separat. Für A haben wir zwei Richtungen. Wir haben die Richtung aus Primideal folgt Zeug und wir haben die Richtung aus Zeug folgt Primideal. Und ich möchte beginnen sozusagen von links nach rechts. Das heißt, ich beginne mit der Aussage J zum Primideal und dann folgern wir das, was da steht. Kramen im Gehirn oder an den Notizen oder beides? Ja? Richtig, genau. Der Faktoring muss ein Integritätsbereich sein. Dankeschön. Bevor wir dazu kommen, schauen wir, ob wir bei J noch irgendwas wissen. Es ist ein Ideal in einem Hauptidealring, also können wir einen Erzeuger finden, also können wir J in der Form schreiben, irgendein Erzeuger mal der ganze Ring. Da. Möglichkeit 1, A könnte 0 sein. Das ist eine Möglichkeit, die da steht. A könnte auch eine Einheit sein. Das ist auch eine Möglichkeit, die da steht. Also schließen wir mal beides aus. Falls A ungleich 0 ist und A keine Einheit in dem ist, Resultat, nämlich das, was ich Ihnen am Anfang der Vorlesung heute gezeigt habe, Lemma 3.14, was wir am Ende der letzten Vorlesung bewiesen haben. Ich lese einfach nochmal vor, was da steht. Da haben wir einen Integritätsbereich, haben wir, denn Hauptidealringe sind Integritätsbereiche. Wir haben ein Element A, das heißt hier sogar auch A, und dann betrachten wir das davon erzeugte Hauptideal. Und in dem Lemma steht wirklich 1:1, wenn A nicht 0 ist und auch keine Einheit, und wenn das Ideal ein Primideal ist, dann ist das Element irreduzibel. Das heißt, da steht die eine Richtung einfach schon vor uns. Wichtig war hier, die Voraussetzungen zu überprüfen, und zwar alle, insbesondere die Hauptvoraussetzung im Lemma, dass der Ring im Integritätsbereich ist. Und dafür brauchten wir hier, dass wir mitdenken, dass Hauptideale in der automatischen Integritätsbereich sind. Und damit kommen wir zur anderen Richtung. Umgekehrt. Sei dieses ganze Zeug erfüllt. Umgekehrt sei J gleich W mal R. Ne, da steht ja auf der rechten Seite sozusagen die Voraussetzung, dass das Ideal J von 0, einer Einheit oder einem irreduziblen Element erzeugt wird. Also schreibe ich jetzt einen Erzeuger B hin und sage dann, dass der 0 sein soll, eine Einheit oder irreduzibel. Steht ja erst im Hauptideal. Das heißt, R ist ein Integritätsbereich, dann ist auch dieser Faktor, wenn R mal über 0 ideal ein Integritätsbereich, denn der sieht ja aus wie R. Das heißt, in dem Fall sind wir fertig. Und bevor ich was hinschreibe, möchte ich kurz den zweiten Spezialfall angucken. Was ist los, wenn dieses B eine Einheit ist? Was können Sie mir dann wieder als Ideal J sagen? Ja?
Das Ideal ist dann einfach der Ring selbst.
Richtig, dann ist das Ideal der Ring selber, vielen Dank. Das heißt, dieser Faktorring R modulo R hat dann nur ein Element, nämlich das Nullelement, das ist der Nullring. Ist der Nullring ein Integritätsbereich? Ja, ne? Auf langweilige Art und Weise. Auch in dem Fall sind wir also fertig. In diesen beiden Spezialfällen hier haben wir gar nichts weiter zu tun, wir müssen nur wissen, wie der Faktorring aussieht und hinschreiben, dass es ein Integritätsbereich ist. Und R und J. Da wir haben einen Integritätsbereich. Denn R ist einer. Nach Voraussetzung. Das ist ja ein Hauptidealring. Im zweiten Fall, das war der Einheitsfall, der Nullring. Mit Nullring meine ich jeden Ring, der nur aus einem Element besteht, nämlich dann den Nullelement. Das ist das einzige Element, von dem wir in jedem Ring wissen, dass es da sein muss. Ansonsten, ne, alles andere ist optional. Und Vorsicht, es gibt Bücher, Vorlesungsskripte, was auch immer, YouTube-Kanäle, die das ausschließen. Der Nullring wird nicht überall als Integritätsbereich akzeptiert, aber bei mir schon. Das ist hier sehr inklusiv. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben noch einen dritten Fall. Dieses Element B könnte irreduzibel sein. Und das ist der einzige Fall, wo wir wirklich was zu tun haben. Ich werde sogar mehr zeigen als das, was da in A verlangt wird. Da steht ja, dass wir zeigen sollen, dass J ein Finlineal ist. Ich werde mehr zeigen. Ich werde zeigen, dass J ein maximales Ideal ist und dass der Faktoring ein Körper ist. Insbesondere ist er dann ein Integritätsbereich. Und dann haben wir B quasi mitbewiesen. So, wie machen wir das? Wie zeigt man dann mal, dass ein Ideal maximal ist? Rings ist es ein Problem, wenn das in B mal R liegt, wobei B irreduzibel ist. Haben Sie eine Idee? Kann ein besonderes Ringelement, das uns an solchen Stellen häufig hilft?
Ich habe gefragt,
können Sie
noch was auf dem Schmierzettel
stehen vorlesen? Klar! Achso, das ist jetzt ganz klein in der Ecke, ne? Ja, das ist natürlich nicht nett. Auf dem Schmierzettel steht Folgendes. J ungleich R, falls J enthalten ist in I enthalten in R, und ich habe dazu gesagt, dass I im Ideal sein soll, dann ist I gleich J oder I gleich R. Und das sind die Sachen, die wir zeigen müssen, das ist quasi unsere Gedächtnisstütze, das müssen wir zeigen, um zu sehen, dass J ein maximales Ideal ist. Das war der Inhalt des Unterrichts.
Danke.
Sehr gerne. Und ich komme zurück zu meiner Frage, welches Ringelement könnten wir benutzen, was uns hier hilft bei der Annahme, dass J der ganze Ring ist? Von welchem Ringelement können wir sehen, dass es kein Vielfaches von allen Irreduziblen sein kann? Ja, das ist jetzt schon so ein bisschen für fortgeschritten. Ich bin gespannt, ob Sie das sehen. Idee?
Das müsste eigentlich eine Einheit sein.
Gibt es Einheiten in unserem Ring? Ich finde die Idee gut, aber erstmal, gibt es Einheiten in unserem Ring?
Ja, die 1.
Die 1 zum Beispiel. Okay, also machen wir es doch mal direkt mit der 1. Wenn J der ganze Ring wäre, dann würde die 1 des Rings in J liegen. Das heißt, man könnte die 1 des Rings schreiben als B mal irgendwas. Dann wäre B eine Einheit. Geht das? Kann man gleichzeitig irreduzibel und eine Einheit sein? Müssen wir die Definition von Irreduzibilität wiederholen? Genau, ja, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen. Was ist die Definition von Irreduzibilität? 3 Sachen. Was brauchen wir jetzt? Was brauchen wir jetzt? Ja.
Irreduzibel, wenn in einem, also ein Element in einem Integritätsbereich ist irreduzibel, wenn es ungleich der Null.
Ungleich Null?
Ungleich einer Einheit.
Ungleich einer Einheit? Und?
Und für und wenn es als Produkt von zwei Elementen geschrieben werden kann, dann ist das erste Element entweder die Einheit, entweder eine Einheit oder das Element selbst. Und assoziiert zum Element selbst.
Gut zusammengefusselt, vielen Dank. Genauso ist es. Irreduzibel zu sein heißt, man ist nicht null, keine Einheit, und die einzigen Teiler sind die Einheiten des Rings und die Assoziierten von dem Element. Das heißt, B ist per Definition keine Einheit. Das heißt, B darf die 1 des Rings nicht teilen und deswegen funktioniert diese Gleichung nicht. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt können wir anfangen mit so einem Ideal I, was wir dazwischen legen, und wir können gucken, was da so passiert. Also es wird ungleich. Ideal I, ein Ideal von R, mit der Eigenschaft, die muss ich irgendwie ausweichen, weil ich zu enthusiastisch meinen Widerspruchsbild zu zeichnen habe. Aber ich freue mich mal so. Er ist ein Hauptidealring, das heißt, das I hat eine ganz bestimmte Form, und jetzt bin ich gespannt, bei wem zuerst der richtige Reflex zuckt. Rufen Sie mir zu, wie wir jetzt argumentieren, was haben Sie für eine Idee? Ich gebe dir einen Hinweis. Das Ideal I umfasst das Ideal J. Also wenn jetzt nicht. Wir müssen das noch mehr üben. Wir müssen das noch mehr üben. Wer will mir zurufen, was wir jetzt verwenden? Und ja, bitte rufen Sie, es macht mehr Spaß. Teilen lässt du fassen. Wir schreiben I als Hauptideal. Wir wissen, dass es eins ist, denn R ist ein Hauptideal drin. Das heißt, wir schreiben I als irgendwas mal R. Teilen heißt umfassen, liefert, dass dieser Erzeuger ein Teiler ist von dem B, was J erzeugt. Und dann sind wir doch unterwegs. Ne? Dann kommt die Irreduzibilität. Da R, das ist ein Hauptideal drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das mache, was in meinen Notizen steht, aber das ist mir egal. Da R ein Hauptideal drin ist, ich muss mal kurz gucken, wie heißen die Leute? J wird von einem B erzeugt. Dann nenne ich jetzt mal den Erzeuger von IC. Das sieht ein C aus R so, dass Teilen heißt umfassen, also Lemma 3 zählen. Liefert, naja, I umfasst J, das heißt C teilt B. Liefert, dass C ein Teiler von B ist. Und dabei gibt es zwei Fälle. Schreiben wir jetzt hier noch hin und dann machen wir auf der nächsten Tafel weiter. Was sind die beiden Fälle für Teiler von B? Wir erinnern uns, B war irreduzibel. Was sind die beiden Fälle, die es gibt für Teiler von B? Ja.
Einheit oder
Assoziierte. Richtig, Einheit oder Assoziierte. Also haben wir jetzt zwei Fälle. Erstens, C ist eine Einheit. Zweitens, B. Ja. Erster Fall. Wenn C eine Einheit ist, dann können Sie mir bestimmt alle sagen, was dann das Ideal I ist. Ja. Der ganze Ring. Und das ist gut, denn wir wollen ja zeigen, dass diese beiden Fälle dann eintreten müssen und den anderen wieder R. Mehr ist nichts zu tun, denn das ist ja einer der Fälle, die wir haben wollen. Zweiter Fall. C ist assoziiert zu B. Was ist dann los? Was wissen wir über die Ideale, die von zwei Elementen erzeugt werden, die zueinander assoziiert sind? Sie dürfen nochmal. Sie sind gleich, genau. Da brauchen wir jetzt noch irgendein Zitat. Ich habe es nicht im Kopf. Folgerung 3.11. Das war's. Fast. Wir haben jetzt unser Zwischenziel erreicht, was da oben steht. J ist jetzt ein maximales Ideal. Und der Faktoring, R mit J ist dann ein Körper. Diese Argumentation haben wir schon mal gesehen. Da haben wir uns das angeguckt, haben gesehen, es gibt mindestens zwei Elemente und es gibt jetzt nicht noch Ideale, die da irgendwie rumlaufen, außer dem ganzen Ring und dem Nullideal. Das Argument haben wir schon mal gesehen in einem vorherigen Resultat. Jetzt ist J ein maximales Ideal, Ideal von R und R mit J ist ein Körper mit irgendeinem Satz. Den Satz kann ich nochmal zitieren, aber ich schreibe das ganze Argument nicht hin, weil wir das schon mal genau so gemacht haben. Satz 3.6. Satz 3.6 war dieser Satz, in dem stand, wenn man einen Körper, einen kommutativen Ring mit 1 hat, mit mindestens zwei Elementen, dann kann man erkennen, dass es ein Körper ist, daran, dass es nur genau zwei Ideale gibt. Nämlich das Nullideal und den ganzen Ring. Körper sind Integritätsbereiche. Das heißt, ich habe jetzt über einen langen Umweg gezeigt, was wir eigentlich für A noch zeigen wollten, nämlich dass J ein Primideal ist. Und wir werden jetzt sehen, warum ich diesen Umweg gelaufen bin mit Ihnen. Von A abgeschlossen und wir haben jetzt für die zweite Richtung lang gebraucht und haben die ein bisschen schwieriger gestaltet, als es eigentlich nötig gewesen wäre. Man hätte das elementarer zeigen können. Aber es gibt dafür einen Grund. Denn wenn wir jetzt in die Argumentation reingucken, Dann haben wir gezeigt, na, wenn wir so ein Ideal haben und wenn der Erzeuger irreduzibel ist, dann ist das Ideal ein maximales Ideal und der Faktoring ist ein Körner. Das ist genau das, was in B steht. Das haben wir jetzt hier nebenbei mitgezeigt. Und wenn Sie sich das wünschen, dann kann ich überlegen, wie ich das mit Farbe irgendwie kennzeichnen kann. Wünscht sich das jemand? Ja, okay, dann überlege ich gleich mal kurz, wie ich das mache. Dann braucht also B eine Farbe und dann braucht oben dieser Argumentationsteil eine Farbe. Das kriegen wir bestimmt geregelt. Und oh, da ist so ein Knallgelb. Ich guck mal, ob ich Knallgelb. Also, ob wir das hier sehen können. Hier ist schon mal Knallgelb. Oh ja, das, also hier knallt es ganz gut. Jetzt schauen wir mal, wo das Argument dann anfängt. Da haben wir ein Ideal J, was nicht null ist und auch nicht der ganze Ring. Das heißt, hier bei diesen Fällen sind wir nicht im ersten Fall und auch nicht im zweiten Fall, sondern wir sind im dritten Fall. Also könnten wir sagen, dass wir hier anfangen mit der Argumentation. Und alles, was jetzt hier passiert, unterhalb von den, also in diesem gelben Kästchen sozusagen, bis hier, das ist der Beweis von B. Ich finde, es geht. Hilft es Ihnen ein bisschen mit der Farbe und den Kästchen? Ein bisschen. Das war Satz 3.17. Dann versetzen wir uns jetzt nochmal kurz in den Ring Z, gedanklich. Wie kriegen wir da möglichst einfach und anschaulich Primideale? Was würden Sie machen, wenn ich jetzt komme und sage, hier, Beispiel, geben Sie mir mal ein Primideal im Ring Z. Was würden Sie intuitiv machen? Ja.
Primzahl nehmen.
Genau, Primzahl nehmen, Ideal erzeugen, fertig. 5 mal Z. 73 mal Z. So, wunderschöne Primideale. Und da jetzt der Erzeuger eine Primzahl ist, also ein irreduzibles Element in Z, wissen wir dann mit diesem Satz, dass dieses erzeugte Ideal ein Primideal ist und sogar noch besser, es ist ein maximales Ideal und der Faktoring ist ein Körner. Wir haben also jetzt einen neuen Beweis dafür gefunden, dass Z modulo P mal Z für jede Primzahl P ein Körner ist. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, wie wir das in der linearen Algebra gezeigt haben, so zu Fuß mit den ganzen Rechenregeln. Das war irgendwie kleinteilig und mühsam, vielleicht auch ganz schön, ich weiß nicht, wie Sie es fanden, aber auf jeden Fall lang. Und jetzt kriegen wir das hier so nebenbei mit raus, einfach nur, weil wir ein bisschen Ringtheorie entwickelt haben. Das ist also eine andere Möglichkeit, auf dieses Phänomen zu gucken. Das steht hier irgendwo. Genau, Folgerung 3.18. Haben wir jetzt schon besprochen, muss ich dann, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Und dann können wir uns den nächsten Satz angucken. Ich gucke mal, ob es irgendwie noch Fragen gibt oder unglückliche Gesichter. Gut, jetzt gerade sehe ich keine. Dann schauen wir auf Satz 3.19. Und Satz 3.19 möchte ich ein bisschen anmoderieren mit: Wir haben noch nicht genau verstanden, in welchen Ringen es GGTs gibt. Würden Sie mir zustimmen? Es gibt Ringe, in denen wir schon wissen, dass es GGTs gibt und sogar, wie man sie finden kann. In welchen Ringen wissen wir das? Ja. In euklidischen Ringen, genau. Da wissen wir, dass es GGTs gibt und mit dem euklidischen Algorithmus haben wir sogar so ein Kochrezept, wie man die finden kann. Okay. In anderen Ringen, da wissen wir teilweise konkret, was los ist, aber wir haben auch schon Ringe gesehen, in denen es keine GGT gibt, sodass wir also da noch nicht so genau die Situation verstanden haben. Und Satz 3.19 ist ein Beitrag zur Klärung im Sinne von: In Hauptidealringen gibt es auch GGT. Das heißt also, wenn wir jetzt einmal kurz überlegen, was für Arten von Ringen wir schon gesehen haben. Wir haben jetzt euklidische Ringe gesehen. Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring. Wir wissen nicht genau, ob es Hauptidealringe gibt, die keine euklidischen Ringe sind, aber wir sollten jetzt für den Moment mal davon ausgehen, dass es verschiedene Klassen von Ringen sind. Und jetzt haben wir also für eine eventuell schwächere Klasse von Ringen hier ein Resultat, Satz 3.19, das uns sagt, da gibt es auch GDT. Und ich kann ja schon mal prophezeien, später im Kapitel werden wir für eine noch weitere, noch etwas schwächere Klasse von Ringen auch sehen, dass es GGT gibt. Und dann ist Feierabend. Feierabend im Sinne von, die nächste Klasse von Ringen, die wir kennen, die schwächer ist, besitzt im Allgemeinen keine GGT mehr. Und da kennen wir auch schon Beispiele für. So dass wir also langsam das Bild ein bisschen auffüllen können, das ich irgendwann schon mal gemalt habe und wo ich so lückenhafte Informationen reingemalt habe. Ich empfehle Ihnen, sich so ein Bild zu machen. Falls Sie irgendwie Mindmap, Bild, sonst was mäßig unterwegs sind, dann schlage ich Ihnen das vor, mal zu gucken. Und, also Sie können natürlich auch in 3D oder so arbeiten, wie Sie wollen. Aber ich möchte Ihnen vorschlagen, sowas zu machen. Also irgendwie so eine innere Karte davon zu haben, was für Ringe gibt es und was können die. Und bisher sind halt Körper und euklidische Ringe irgendwie die mächtigsten Ringe, die können sehr viel. Jetzt haben wir Hauptidealringe kennengelernt, dann kommt noch ein bisschen mehr. Und es lohnt sich dann immer so dazu zu schreiben, was weiß ich da, was können diese Ringe, was für Eigenschaften haben Elemente, was für Eigenschaften haben Ideale. Bis hin zu den Ringen, die so ganz, wo nur ganz elementare Rechenregeln gelten, wo wir nicht viel wissen und wo eben ganz viele unserer Konzepte auch zusammenbrechen. Das ist wichtig, die auch auf dem Schirm zu haben, denn wie Sie wissen, frage ich Sie ganz oft nach komischen Beispielen. Und dann muss man komische Ringe angucken. So, das ist der Kontext für diesen Satz. Wir haben einen Hauptidealring R, haben eine natürliche Zahl n und dann irgendwelche Ringelemente A1 bis AN. Da darf auch irgendwas 0 sein, interessiert uns erstmal nicht. Und jetzt behaupte ich, es gibt ein GGT, das ist die erste gute Nachricht, im Ring, aber es geht noch besser. Wir können nämlich so ein bisschen beschreiben, wie diese GGT aussehen. Für jeden GGT von A1 bis AN ist es nämlich möglich, diesen GGT sozusagen als Kombination der ursprünglichen Elemente zu schreiben mit Koeffizienten aus dem Ring. Und wie das geht, sehen wir gleich. Da brauchen wir wieder Ideale. Wie man so eine Zerlegung findet, sehen wir später auch. In euklidischen Ringen gibt es dann nämlich auch wieder so eine Art Formel oder Kochrezept, basierend auf dem euklidischen Algorithmus. Das kommt alles gleich. Jetzt überlegen wir uns erstmal theoretisch, wie man auf so eine Darstellung kommt. Ja? Einverstanden? Ich muss irgendwas wischen. Die Hinweise habe ich gemacht und ich habe das gefeiert. Dann können wir jetzt den Beweis machen. Zuerst bastle ich ein Ideal. Und zwar folge ich der Idee, die wir vorhin für unser kleines komisches Beispiel in Z hatten. Da habe ich ja ein Ideal gebastelt, in dem ich zwei Ideale genommen habe und eine Summe gebildet habe. Vorhin war es 3-mal Z und 10-mal Z. Jetzt mache ich das hier also in unserem Bild. Ich schnappe mir diese Elemente A1 bis AN, nehme die ganzen davon erzeugten Ideale und bilde die Summe. Das Ding heißt Block. Und das ist jetzt A1 mal R plus A2 mal R und so weiter bis AN mal R. Die Summe dieser Ideale ist selbst ein Ideal, das ist eine Übungsaufgabe. Unser Ring ist nach Voraussetzung ein Hauptidealring, sodass ich also jetzt für dieses J auch wieder einen Erzeuger finde. Und ich behaupte, so finden wir GGTs, wenn ich einfach als Erzeuger dieser Ideale. Ich nenne es jetzt D, weil es nämlich sofort ein GGT wird und dann stimmt die Bezeichnung schon mit dem Satz zusammen. Und damit wer macht das? Wer erinnert uns, was ein BGT ist? Damit wird es uns gezeigt. Definiert in Integritätsbereichen, aber wir haben schon gesehen, dass es deswegen nicht immer unbedingt existieren muss. Aber was muss man zeigen? Ja.
Es gibt ein B und das ist größter gemeinsamer Teiler. Genau, dann ist jedes Element von A1 bis A1 Teil.
Ja.
Und wenn es ein Element C gibt, das ist auch Teil, dann muss es auch B teilen.
Ja, ich formuliere es nochmal ein bisschen expliziter, aber ich habe, glaube ich, alles gehört, was dazu gehört. Das erste auf jeden Fall richtig. Das muss ein gemeinsamer Teiler von A1 bis A1 sein. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt noch einen gemeinsamen Teiler sehen, dann muss das ein Teiler von den vorher hergenommenen sein. Also in diesem Fall von B. Gut, wir haben also jetzt hier zwei Arbeitsaufträge. Arbeitsauftrag 1, wir müssen zeigen, dass D überhaupt ein gemeinsamer Teiler ist. Und dann müssen wir uns noch irgendeinen hernehmen und gucken, was der D teilt. Beginnen wir also mit dem ersten, mit der ersten Aussage. Ich habe schon wieder so einen Reflex. J umfasst all diese einzelnen Ideale, stimmt's? Die liegen alle drin, als Teilnehmer. Das heißt, D teilt die einzelnen Erzeuger. Fertig. Teilen lassen passen. Teilen lassen passen. A1 mal R.
Ja, beziehungsweise, ja, also wir wollen ja jetzt sagen, dass wenn wir ein D haben, was du ist, dann ist es. Dann können wir es auch wieder sagen, das ist, ist die Summe der Ideale erzeugt durch die fachliche Einflüsse.
Ja, genau.
Genau. Und das heißt ja, für ein Element aus dem Ideal können wir Elemente B1 bis Bn in R finden, sodass dieses Element als Summe von A1, B1 bis ja. und so weiter dargestellt wird. Ja. Die ist aber ja auch im Ideal von
Warum? Das ist genau, das war alles richtig und jetzt kommt der Clou, warum ist die da drin?
Weil Ideale ja Unterringe sind und der
Vorsicht, jetzt wird es gleich falsch.
Warum ist D denn? Achso, weil wir D mal R haben und R ist ein Integritätsbereich, ein Idealring, damit auch ein Integritätsbereich und damit hat er eine 1.
Das damit, genau. Da die Richtungen, die sich vielleicht vorher hätten gehen wollen, wären falsch geworden. Aber sie haben es selber eingefangen. Dankeschön. Ja. Und falls da Irritation besteht, warum hätte es nicht falsch werden können, dann fragen Sie mich gerne gleich. Aber jetzt folge ich erstmal Ihrer Idee, so wie Sie es dazu gesagt haben. Da R ist 1, sind wir gespannt. Sehen wir, E, was das gleiche ist wie D mal 1, liegt in J. J kann ich aber schreiben als diese, also J ist D mal R, aber J ist ja auch diese Summe, so war es definiert. Also existiert, ich mache es genau wie wir gesagt haben, B1 bis Bn aus R. Jeder DGT erfüllt alles, was wir gerade gemacht haben, anstelle von dir. So. Nachfragen gewünscht? Fragen?
Wir sehen natürlich jetzt gleich ein Beispiel. Klar, aber erstmal möchte ich gucken, ob Sie vorher noch eine Frage haben. Sieht gerade nicht so aus. Ich sehe ein bisschen Irritation, aber ich sehe keine Fragen. Ich lasse sie mal noch einen Moment. Ist an irgendeiner Stelle was und Sie wissen nicht genau, wie Sie Ihre Frage formulieren sollen? Das geht auch. Dann finden wir die Frage gemeinsam. Ja. Ganz oben steht ja, J ist A1 mal R plus A2 mal R und so weiter. Das heißt, wenn ein Element in J liegt, dann kann ich das so schreiben, dass man sieht, dass es auf der rechten Seite liegt. Und Elemente dieser Bauart sind dann ja A1 mal irgendwas aus dem Ring plus A2 mal irgendwas aus dem Ring. Und diese Irgendwas-Leute habe ich jetzt halt B genannt. Das ist das Argument. Ja. Was noch?
Ich glaube, wir haben ein bisschen drüber weggeschaut, dass wir jetzt einfach angenommen haben, dass wir für ein IGTD direkt haben, dass das Ideal, das durch D erzeugt wird, auch gleich der Summe der...
Ja, wir haben es nicht nochmal hingeschrieben, aber das Argument ist genau das, was wir gesehen haben, nämlich teilen heißt umfassen. Ja, genau. Wir hätten mit jedem IGT, also wir haben einmal gezeigt, er existiert und so kriegt man ihn, aber dann ist ja auch klar, jeder GGT ist jetzt das so assoziiert, erzeugt das gleiche Ideal, das heißt, man kann genau dasselbe machen. Ja. Ja. Guter Hinweis, was noch? Möchten Sie Ihre Fragen laut stellen? Vielleicht haben andere die auch. Das ist wirklich kein Problem. Anscheinend nicht. Oder hinterher, nach der Vorlesung, völlig okay. Dann gehen wir weiter und gucken uns ein Beispiel an. Beispiel 320 macht das jetzt einmal und zwar im Ring Z. Da wissen wir, dass es GGTs gibt und wir wissen ja auch schon mit dem euklidischen Algorithmus, wie man die findet, aber wir haben uns noch nicht angeschaut, wie man so eine Darstellung finden kann. Und hier möchte ich Ihnen zeigen, wie das in Z funktioniert und das funktioniert dann in allen euklidischen Ringen so. Man kann nämlich genau dasselbe machen, indem man da einfach dann die Normfunktion benutzt. Hier ist die Idee. Die Zahlen, für die ich jetzt ein GGT so darstellen möchte, sind 21 und 30. Das ist nicht so besonders spannend, aber wir wollen ja nur sehen, wie das Prinzip funktioniert. Das heißt, erstmal suchen wir ein GGT mit dem euklidischen Algorithmus
Wir nehmen also die größere Zahl, hier die 30, teilen die mit Rest durch die kleinere, hier die 21, dann kriegen wir 30 gleich 1 mal 21 plus 9. Der Rest ist noch nicht 0, also machen wir weiter, teilen 21 mit Rest durch 9, dann kriegen wir 21 ist 2 mal 9 plus 3, der Rest ist immer noch nicht 0, also machen wir weiter. Dann haben wir 9 gleich 3 mal 3 plus 0, hier ist der Rest 0, also wissen wir jetzt mit dem euklidischen Algorithmus, dass wir im Schritt davor als Rest ein Digitier gesehen haben. Erinnern wir uns? Hoffentlich. Okay, das heißt, wir haben jetzt 3 gefunden als DGT von 21 und 30. Wir wissen dann, minus 3 ist auch einer. Und jetzt schnappen wir uns diese 3 und wollen die darstellen, mit Hilfe der beiden Zahlen, mit denen wir angefangen haben, denn das ist ja die Idee aus dem Satz davor. Man nimmt die Zahlen, von denen man ein DGT gesucht hat, und schreibt dann so eine Art, ich sag mal, Linearkombination hin für unseren DGT. Das ist also das Ziel. Wir suchen jetzt eine Darstellung der Form 3 gleich irgendwas mal 21 plus irgendwas mal 30. Da wollen wir hin. Und hier ist die Idee, wie man das machen kann. Man setzt nämlich rückwärts ein. Die Gleichung, in der wir den GGT 3 gefunden haben, wie gesagt, minus 3 ist der andere. Die Gleichung, in der wir die 3 gefunden haben, ist ja nicht die letzte, sondern die vorletzte. Das heißt, mit der fangen wir an. Denn dann kann ich die 3 schreiben als 21 minus 2 mal 9. Diese Gleichung schnappe ich mir einfach, um die 3 darzustellen. Dann schnappe ich mir die 9, gehe in die Gleichung davor, wo die 9 der Rest war, und ersetze 9 durch 30 minus 1 mal 21. Jetzt habe ich da plötzlich was stehen, was mit 30 und 21 formuliert ist und irgendwelchen Vielfachen davon. Das kann ich also zusammenfassen und dann steht da plötzlich 3 mal 21 plus minus 2 mal 30. Das heißt, ich habe es geschafft, die 3 zu schreiben als so eine Kombination mit 21 und 30, wo die Vorfaktoren ganze Zahlen sind. Und das war gewünscht. Und gemacht habe ich das, indem ich mit der Gleichung angefangen habe, wo mein GGT als Rest stand. Und dann habe ich rückwärts eingesetzt, so lange, bis eine Linearkombination da stand, irgendwie zusammengefasst, die funktioniert. Also quasi wieder ein Kochrezept. Und wenn wir jetzt den euklidischen Algorithmus allgemein verwendet hätten, in irgendeinem euklidischen Ring, könnten wir genau der gleichen Idee folgen, auch wieder mit rückwärts einsetzen, weil die Gleichungen ja immer die gleiche Form haben. Und so können Sie solche Koeffizienten finden. Manchmal sieht man sie auch anders, direkt durch hingucken, aber hier ist ein Rezept für den Fall, dass Sie es nicht sofort sehen, wie es auf jeden Fall funktioniert. Was für Fragen haben Sie? Ja.
Die 3 ja jetzt als Vorfaktor bei der 21 steht, ist irgendwie
schwierig.
Also unser GGT darf
auch ja, genau, das ist halt einfach jetzt mal die gleiche Zahl, das ist mal so und mal nicht. Ja. Gerade wenn man mit kleinen Beispielen arbeitet, passiert das häufiger mal, dass Zahlen da so stehen und man denkt, ah, es ist irgendeine Magie, es ist immer so, aber meistens hat es nichts zu bedeuten. Und es sagt auch niemand, dass solche Darstellungen eindeutig sind. Vielleicht findet man noch andere, aber erstmal findet man eine. Das ist das, worum es hier geht. Und wir sehen insbesondere, und das wird später noch wichtig, wenn die Zahlen, mit denen wir angefangen haben, teilerfremd sind, dann finden wir jetzt eine Möglichkeit, wie man die 1 so schreiben kann, in so einer Kombination mit den Zahlen, mit denen wir angefangen haben. Und das Phänomen haben wir vorhin in unserem Beispiel gesehen. 3 mal z plus 10 mal z. Deswegen wusste ich sofort, die sind teilerfremd, das heißt, die Summe dieser Ideale ist der ganze Ring. Das ist quasi ein bisschen weiter gedacht, als was wir hier machen. So, ich würde sagen, ein Resultat haben wir noch, aber wir können uns eine Minute gönnen, falls Sie noch Fragen haben. Keine Fragen, dann gucken wir uns. Ja, doch.
Was bringt uns dann im Gegensatz zum Algorithmus die Darstellung in so einer Form?
Zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe, dass man die 1 des Ringes dann so schreiben kann, wenn die Leute, mit denen man angefangen hat, teilerfremd sind. Und Teilerfremdheit ist ja definiert überall da, wo es GGTs gibt. Und es kann Vorteile haben, die 1 so zu schreiben. Da kann man dann noch weitere Rechentricks finden, man kann Lösungen für Gleichungen finden oder solche Späße. Das kommt aber später noch. Ja. Okay. Hier kommt Satz 321. Und wieder möchte ich eine kleine Anmoderation machen. Vielleicht erinnern sich manche noch an Satz 2.6. In Satz 2.6 haben wir gesehen, dass in Integritätsbereichen jedes Primelement irreduzibel ist. Die Umkehrung stimmt im Allgemeinen nicht. Und da haben wir auch direkt so einen komischen Ring gesehen in dem das schiefgelaufen ist. Und damals habe ich dann schon angedeutet, wir werden später Ringe sehen, in denen die Umkehrung stimmt. Und jetzt sehen wir, in Hauptidealringen stimmt die Umkehrung. Es wird noch besser, es gibt noch mehr Ringe, in denen das funktioniert. Aber in Hauptidealringen kann man das schön und relativ einfach zeigen. Das machen wir jetzt. Ich muss nochmal wischen. Hier vielleicht. Manche haben vorhin sehr enthusiastisch geguckt, als ich angedeutet habe, dass es sich lohnt, sich so eine Art Mindmap oder so zu basteln für Ringe und wo sie zu finden sind und was sie so können. Das hier ist eine ganz tolle Eigenschaft, um sich die da reinzuschreiben. In welchen Ringen sind Primelemente und irreduzible Elemente dasselbe? Das ist eine wichtige Eigenschaft, die auf jeden Fall in so ein Bild gehört. Und immer wenn ich sowas sage, dann denke ich schon an die Prüfung und an typische Fragen, die ich da gerne bei gewissen Themen stelle. Und so sind diese kleinen Anmoderationen dann häufig zu verstehen. Zwinker, zwinker. Dann beweise ich mal den Satz. Ups, hab nicht umgeschaltet, glaube ich. So. Ja, wir haben eine Zeit, das haben wir ganz in Ruhe überlegt. Was wissen wir? Wir fangen jetzt an mit einem irreduziblen Element. Wir haben es vorhin wiederholt, was Irreduzibilität ist. Dann bitte ich Sie jetzt nochmal zu wiederholen. Diesmal für Primelemente. Was ist da unser Dreigestirn? Was für drei Eigenschaften haben wir da bei Primelementen? Oh, jetzt sind Sie aber ruhig. Ja?
Auch wieder, es ist ungleich 0.
Ungleich 0.
Ungleich eine Einheit.
Ungleich eine Einheit.
Und wenn wir ein Element. Ich glaube, wir hingekommen.
Publikumsjoker. Zwei Reihen hinter Ihnen.
Aus. P teilt A mal B folgt P teilt A oder P teilt B. Und ich glaube, der Integritätsbereich wurde noch vergessen, oder?
Na, in Integritätsbereichen definieren wir solche Elemente. Das haben wir gegeben, deswegen fand ich es okay, das nicht nochmal zu wiederholen. Aber ja, ansonsten guter Hinweis. Und ja, sehr schöne, kompakte Formulierung für die dritte Eigenschaft. Also wir sind nicht null, keine Einheit. Und wenn wir ein Produkt teilen, dann teilen wir mindestens einen der Faktoren. Ich starte jetzt also mit einem irreduziblen Element und kriege zwei der drei Eigenschaften geschenkt. Sei A aus R zum Irreduzible in R. Wir wollen zeigen, dass das Element prim ist und wir wissen jetzt schon, es ist nicht null und keine Einheit. Gut, und jetzt haben wir ja gerade die dritte Eigenschaft wiederholt. Wir fangen an mit einem Produkt, von dem A ein Teiler ist. Also schnappe ich mir ein Produkt und ich weiche schon wieder von meinen Notizen ab. Egal, ich nenne das Produkt x mal y. Und bei x und y aus dem Sinn so, dass A ein Teiler von x mal y ist. In R. Dann kann man das wieder aufdröseln. Wenn A ein Teiler ist, dann heißt das ja, ich kann x mal y schreiben als A mal B für ein geeignetes B aus dem Ring. Sei B aus A so, das gilt A mal B gleich x mal y. Okay, das war ein ganz blöder Satz, um die Notation zu verändern. Jetzt brauche ich ein GGT, und zwar von dem Element A, mit dem ich angefangen habe, und von einem der Leute hier, sagen wir mal X. Und es gibt GGTs, zum Glück, denn ich bin in einem Hauptidealring. Sei D ein GGT von A und X. In R, ich schreibe mal hier so einen Kommentar dazu, existiert, weil R ein Hauptidealring ist. Thank you. Desintegrität von A und X. Insbesondere ist D ein Teiler von A. Teiler von A haben wir ganz gut unter Kontrolle, weil A irreduzibel ist, haben wir vorhin wiederholt. Alle Teiler sind Einheiten oder zu A assoziiert. Das heißt, da habe ich jetzt zwei Fälle. Erster Fall. D, mit welchem Fall möchte ich anfangen? Machen wir mal, D ist assoziiert zu A. Das ist die erste Möglichkeit. Das heißt aber, dass sie sich gegenseitig teilen. Und dann sind wir fertig, denn wir wollen ja zeigen, A teilt X oder A teilt Y. Und wenn A und D assoziiert sind und D X teilt, dann ist A auch ein Teil davon X und dann sind wir fertig. Dann ist, Moment, ich möchte das Argument nochmal ordentlich sagen, wenn ein Element irgendwas teilt, dann teilen alle Assoziierten davon das auch. So, also nochmal, D ist assoziiert zu A, bedeutet, in dem Moment, wo D irgendwas teilt, teilt A das dann auch, das heißt, dann steht hier A teilt X. Und das ist eine der Möglichkeiten, die wir hier zeigen können. Dann ist auch A ein Teiler von X. Und wir merken uns jetzt also, wir erwarten, dass jetzt irgendwann noch rauskommt, A ist ein Teil von Y, aber mal gucken. Damit sind wir jetzt jedenfalls erstmal fertig. Und jetzt kommt der zweite Fall. Ne? D war ein Teil von einem irreduziblen Element, ist also dazu assoziiert oder eine Einheit. Der zweite Fall ist, D ist eine Einheit. Ach so. Ja, was machen wir dann? Wir wenden den Trick an, den ich gerade angedeutet habe. Jetzt ist nämlich eine Einheit, ein DGT von A und X. Alles, was dazu assoziiert ist, ist dann auch ein DGT von A und X. Insbesondere ist dann die 1 des Ringes ein DGT von A und X, kann also als so eine Kombination dargestellt werden mit A und X, wie wir das gerade gesehen haben. Dann ist die 1 des Ringes ein DGT von A und X, sodass also mit dem Resultat davor, was war das? Satz 19, denke ich. Und mit Satz 19 existieren also Ringelemente, die jetzt auch wieder irgendwelche Buchstaben brauchen. Sagen wir jetzt, C und D geht nicht. Wir gehen die Buchstaben aus, das gibt es doch nicht. Es gibt doch so viele. U und V. U und V aus R. Dass die 1 des Ringes sich schreiben lässt als eine Kombination von A und X mit diesen Koeffizienten, also U mal A, einfach so das um A mal U plus X mal V. So, jetzt haben wir einfach nur das Resultat von vorher angewandt, auch in der DGT 1. Das ist also auch ein erstes Beispiel dafür, warum das sinnvoll ist, wenn man das anwenden möchte. Und jetzt schreibe ich B als einmal B und multipliziere also quasi diese ganze Gleichung mit B, um zu gucken, was passiert. B ist also das Gleiche wie einmal B. Das ist dann dieses ganze Zeug mal B und das kann ich mit dem Distributivgesetz, ne, mal im Ring, also R4, kann ich das direkt ausmultipliziert hinschreiben, dann steht da A mal U mal B, Klammern lasse ich weg, wegen Assoziativgesetz, plus X mal V mal B. Der Ring ist ein Integritätsbereich insbesondere, also kommutativ, also darf ich hier auch die Reihenfolge vertauschen. Dann steht hier A mal B. A mal B ist aber dasselbe wie X mal Y. Also ist um X mal Y mal U plus X mal V mal B. Das sieht so aus, als könnte ich da so ein schönes X ausklammern. Oder? Will ich das? Vielleicht wollte ich auch B ausklammern. Nee, B ist A. Ich klammere mal X aus. So, weil ich B benutzt habe und weil ich ja hier meine Notation verändert habe. Ah, okay, ich muss kurz überlegen, was B ist. Ich glaube, B ist Y. Moment, ich mache das Ganze nochmal. Ich wusste, ich würde es bereuen. Aber wir haben noch eine Minute oder drei oder fünf. Also werde ich jetzt kurz korrigieren und werde hier, das muss ich jetzt leider improvisieren, aber ich möchte mit Y multiplizieren. Y ist die 1 des Ringes mal Y, das stimmt alles. Die ganzen Rechnungen stimmen auch. Jetzt muss ich mal gucken. Das war A mal U, das stimmt, aber jetzt halt mal Y. Plus X mal V mal Y. Gleich, und was möchte ich jetzt machen? Achso, ja, dann möchte ich das halt andersrum machen. X mal Y steckt hier drin. Das ist das gleiche wie A mal B. Und dann sehe ich da überall das A als Faktor. Dann mache ich das jetzt so. A mal U mal Y plus X mal Y ersetze ich durch A mal B. A mal B mal V. Jetzt kann ich so ein kleines A ausklammern. Das gefällt mir schon besser. Dann steht da U mal Y plus B mal V. Also kann ich jetzt sehen, dass ich Y im Ring schreiben kann als A mal irgendwas. Also ist A ein Teil davon Y, das ist der zweite Teil. Kann ich nicht. Nach etwas Verwirrung, und es tut mir leid, dass ich da kurz nicht mitgedacht habe bei meiner geänderten Notation. Ich lerne es ja auch nicht, ne? Jedes Mal wieder. Also ist A ein Teil von Y. Damit haben wir gezeigt, dass unser schönes kleines Element A ein Primelement ist. Das wollten wir zeigen. Und als Ausblick auf die nächste Woche möchte ich Ihnen noch was zeigen. Wir haben ja noch Zeit und können deswegen wieder luschern. Oh, mal schauen, ob es noch Fragen gibt vorher. Nee, sieht nicht so aus. Dann war anscheinend außer meiner kleinen eigenen Verwirrung das Argument okay, das freut mich. Dann gucken wir jetzt die nächste Definition, die kommt, und das ist dann auch erstmal die letzte Art von Ringen, die wir uns noch anschauen, ist die für einen faktoriellen Ring. Und hier ahmen wir nach, was wir in Z sehen, wenn wir uns die Primfaktorzerlegung angucken. Wir definieren hier nämlich Ringe und wir fangen wieder an mit Integritätsbereich und so. Und dann definieren wir Ringe, die die Eigenschaft haben, dass man da Elemente als Produkte von Einheiten und Irreduziblen schreiben kann. Und zwar eindeutig so gut, wie es geht. In dem Sinne, dass die Reihenfolge vielleicht vertauscht werden darf und dass man die Leute durch Assoziierte ersetzen darf. Aber ansonsten soll das eindeutig sein. Und das ist genau das, was wir aus der Primfaktorzerlegung in Z kennen. Das ist genau das. Jede ganze Zahl, die nicht Null ist, kann ich als Produkt schreiben von Primzahlpotenzen. Da stecken dann die Einheiten mit drin, 1 und minus 1. Und ich kann bei den Primzahlpotenzen die Reihenfolge verändern. Ich kann auch Vorzeichen einfügen oder wieder wegnehmen. Aber ansonsten ist es total eindeutig. Und das wird hier nachempfunden bei faktoriellen Ringen. Und in der Vorlesung nächste Woche werden Sie sich dann anschauen, was für faktorielle Ringe Sie schon kennen. Sie werden sich gewisse Eigenschaften anschauen, insbesondere Eigenschaften von Idealen. Und dann, das wird so ein Highlight tatsächlich, und das ist einer der technisch anspruchsvolleren Sätze in dieser Vorlesung, hier in diesem Teil. Sie werden zeigen, dass jeder Hauptidealring faktoriell ist, sodass Sie jetzt also eine schöne Hierarchie sehen. Körper, euklidische Ringe, Hauptidealringe, faktorielle Ringe und dann kommt der ganze Rest. Und dann sammeln wir das wieder ein und füllen es mit ganz, ganz vielen Beispielen. Das ist der Plan. Okay, wir sehen uns nächste Woche nicht. Ich bin auf einer Tagung, die Vorlesung wird vertreten, alles andere ist wie immer. Und dann sehen wir uns aber in 2 Wochen an der gleichen Stelle wieder. Achso, und wir sehen uns vielleicht auch morgen im Workshop. Bis dann!